Ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an Bord ist Ziel einer mutmaßlich russischen Störattacke geworden.
Das klingt erstmal ziemlich gefährlich und vor allem, wenn man das so in den Nachrichten hört, nach einer ganz gezielten Attacke. Was da genau passiert ist, wie das Ganze technisch funktioniert und wie wir uns vorne im Cockpit davor schützen, erkläre ich euch. Viel Spaß mit dem Video und entschuldigt wie beim letzten Mal auch das etwas provisorische Setup von unterwegs. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei vielen von euch, bei denen das Thema Flugzeugfliegen sowieso erstmal per se ein ungutes Gefühl hervorruft, dass euch das Thema beunruhigt. Kann ich aber auch direkt von Anfang an versichern, wenn die Satellitennavigation unbrauchbar ist, dann bedeutet das definitiv nicht, dass wir da vorne im Cockpit nicht mehr wissen, wo wir eigentlich gerade sind. Technisch ist die ganze Nummer relativ einfach erklärt. Beim GPS-Jamming wird das von den Satelliten ausgesendete Signal durch ein stärkeres Signal gestört oder überlagert. Und das reicht schon, um das eigentliche Signal unbrauchbar oder ganz einfach für den Empfänger unauffindbar zu machen. Das GPS-Spoofing hingegen ist da technisch schon deutlich komplexer, weil da das GPS-Signal durch ein stärkeres, gefälschtes Signal ersetzt werden muss, was für den Empfänger aber eventuell vollkommen richtig aussieht. Ergebnis ist dann, dass der Empfänger denken könnte, er hätte valide Daten zur Verfügung, stimmt aber eigentlich gar nicht, denn er arbeitet mit den gefälschten Daten. Um das Thema jetzt aber wirklich verstehen zu können, müssen wir so ein bisschen tiefer reingehen. Erstmal zur Begriffsklärung. GPS-Jamming ist nämlich eigentlich gar nicht so wirklich die richtige Bezeichnung für das, was wir da gerade besprechen, denn GPS, das mit vollem Namen eigentlich Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning System, also Navstar GPS heißt, es ist nur eines der vier ganz großen globalen Satellitennavigationssysteme der Welt. Daneben gibt es noch GLONASS, das ist das Satellitennavigationssystem der Russen, Galileo von den Europäern und Baidu von den Chinesen. Alle vier gehören zu den globalen Navigationssatellitensystemen und die fasst man zusammen unter dem Begriff GNSS. Das wiederum bedeutet, wenn wir von GPS-Jamming sprechen, dann sprechen wir eigentlich von GNSS-Jamming, also die Störung der satellitengestützten Navigation. Wie das technisch funktioniert, wenn das Ganze nicht gestört ist, das ist eigentlich auch relativ einfach, im Detail dann aber doch ziemlich komplex. Ganz grob erklärt, da oben fliegen ein paar Satelliten rum, die ganz genau wissen, wer sie sind, wo sie sind und wie spät es ist. Das ist auch wichtig. Dieses Wissen teilen die Satelliten dann per Code mit einem Empfänger. Das kann zum Beispiel euer Handy sein oder hier so eine Sportuhr, da ist auch ein GPS-Empfänger drin. Der Satellit weiß ganz genau, vollkommen exakt, um welche Uhrzeit er das Signal an den Empfänger schickt. Der Empfänger wiederum weiß ganz genau, wann er das Signal vom Satelliten bekommt. Die Zeit dazwischen, multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit, ist die Distanz zwischen dem Empfänger und dem Satelliten. Drei Satelliten in Verbindung mit dem Empfänger reichen dann aus, um die Position des Empfängers zu bestimmen. Da die Uhr im Empfänger aber nicht annähernd so genau läuft wie die Atomuhr im Satelliten, nimmt man auch die Signale eines vierten Satelliten mit dazu und bestimmt so den sogenannten Uhrenfehler. Und damit hat man dann die genaue Position des Empfängers. In der Realität kommen dann noch eine Menge weitere Fehler und Herausforderungen dazu, die man mit Hilfe mehrerer Satelliten unter Kontrolle durch Bodenstationen, die auch wiederum ganz genau wissen, wo sie sich befinden, gut in den Griff bekommt. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, das System zur globalen Positionsbestimmung wurde ursprünglich mal aus militärischem Interesse heraus entwickelt und genutzt. Deswegen gibt es ja auch die Systeme der anderen Nationen und wirklich in vollem Umfang für die Zivilisation zur Verfügung gestellt, wurde GPS zum Beispiel erst vor ganz grob 25 Jahren. Seitdem hat es sich aber voll etabliert und wird so gut wie überall zur Positionsbestimmung verwendet. Wir navigieren unsere Autos mit GPS, Google Maps auf dem Handy funktioniert natürlich mit GPS oder hier halt eben wie gesagt, die Sportuhr, damit tracken wir unseren Sport, das funktioniert auch alles mit GPS. Aber warum werden die Satellitennavigationssysteme überhaupt gestört? Auch das ist wieder relativ einfach. Wir haben darüber geredet, Systeme wie das GPS wurden ursprünglich mal vom und für das Militär entwickelt und haben auch heute noch einen großen Nutzen dafür. Und so haben zum Beispiel die USA natürlich nach wie vor die Macht darüber, ihr GPS-Signal ganz bewusst abzuschwächen oder sogar in bestimmten Regionen der Erde, die in irgendeinem Konflikt mit den Vereinigten Staaten stehen, das Signal quasi auszublenden, indem die Signale der von dieser Region aus sichtbaren Satelliten ganz einfach abgeschaltet werden. Es geht aber noch viel einfacher als das, denn GPS-Störsender, mit denen sich das GPS jammen lässt, die sind nicht kompliziert und deswegen auch nicht sonderlich teuer. Denn die Dinger müssen ja einfach nur ein vergleichsweise starkes Signal im von den Satellitennavigationssystemen genutzten Frequenzband abstrahlen und damit können sie dann eben die eigentlichen Signale unbrauchbar machen. Und da die Energie, die so ein Satellit dann in Form der Signale abstrahlt, vergleichbar ist mit einer 60 Watt Glühlampe, die man mehr als 20.000 Kilometer von der Erde entfernt im Weltraum platziert hat, ist es keine sonderlich beeindruckende Leistung, diese Signal dann unbrauchbar zu machen. Also das schafft sogar das Wetter. Starker Schneefall zum Beispiel kann das GPS-Signal beeinträchtigen oder eine starke Sonneneruption oder sowas. Also es gibt auch natürliche Ursachen dafür, dass das GPS-Signal nicht so am Empfänger ankommt, wie es ursprünglich gedacht war. Mutwillig gejammt, also gestört, wird das Signal eigentlich von jedem Akteur, der daran irgendein Interesse haben könnte. Und das ist ganz großflächig, vor allem das Militär verschiedenster Staaten, das so dann eben sensible Orte oder Personen schützen möchte oder eben einfache Waffensysteme, deren Positionsbestimmung auf GNSS basiert damit vor allem einfache Drohnen auch zur Spionage oder Überwachung unbrauchbar machen möchte. GNSS-Jamming ist damit mittlerweile ehrlich gesagt absoluter Standard geworden in und um den russischen Luftraum, über und um das Schwarze Meer, die Ostsee, aber auch im Nahen Osten, Syrien, Libanon, Irak, Persischer Golf, im Luftraum zwischen Pakistan und Indien, Stichwort Kaschmir-Konflikt, über Myanmar, Eritrea und so weiter. Also in sogenannten Krisengebieten bzw. Konfliktzonen. Viele davon werden ja sowieso nicht mehr von Fluggesellschaften überflogen. Aus offensichtlichen Gründen sind die Lufträume gesperrt oder werden freiwillig dann ganz einfach gemieden. Aber würde man sämtliche in den letzten Jahren deutlich angewachsenen Gebiete, in denen großflächig GNSS-Jamming auftritt, nicht mehr überfliegen, dann hätte die internationale Luftfahrt ein viel größeres Problem, als sie eh schon hat. Und viele Fluggesellschaften könnten wahrscheinlich direkt den Betrieb einstellen. Aber das bedeutet ja wiederum auch, dass von GNSS-Jamming für die zivile Luftfahrt eine tolerierbare Gefahr ausgeht, beziehungsweise ein tolerierbares Risiko, beziehungsweise für die zivile Luftfahrt eigentlich keine ernsthafte Gefahr besteht und die Begründung dafür ist vor allem technisch. Positionsbestimmung und Navigation in Flugzeugen ist so ein bisschen eine kleine Wissenschaft für sich, basiert aber schon immer auf einer Kombination an Systemen. Die Privatpiloten unter euch kennen das Navigieren durch aus dem Fenster schauen. Terrestrische Navigation nennt man das und das funktioniert natürlich einwandfrei, solange man halt was sehen kann. Also hat man die Funknavigation erfunden, Bodenstationen senden Radiowellen aus, das Flugzeug empfängt sie und je nachdem, was genau es für eine Bodenstation ist, lässt sich damit hervorragend von Station zu Station navigieren oder eben auch ganz einfach die eigene Position bestimmen. Es funktioniert aber eben auch nur da, wo man sowas aufbauen kann, also vor allem über Land. Es gab dann zwar tatsächlich in Flugzeugen auch Astronavigation, also das Navigieren nach Sternen. Es gab auch noch LORAN-C und einige andere technische Spielereien, aber es ist alles nicht so wichtig. Ganz offensichtlich haben Flugzeuge auch schon weit vor der Erfindung des GPS sicher den Weg über den Atlantik gefunden und das liegt vor allem an einer Sache und zwar der Trägheitsnavigation. Das Prinzip dahinter ist eigentlich wieder ganz einfach und zwar, wenn ich einem Flugzeug vor Beginn des Fluges, während die Maschine noch an der Parkposition steht, einmal ganz genau sage, wo es sich befindet. Dann muss ich ab diesem Zeitpunkt eigentlich nur die Beschleunigung um alle drei Achsen ganz exakt messen und dann weiß ich zu jedem Zeitpunkt des Fluges, wo sich das Flugzeug befindet und wie die Lage des Flugzeuges im Raum ist. Und das ist ja genau das, was ich für das Fliegen nach Instrumentenflugregeln rausfinden möchte. Und dann wird es ein bisschen komplizierter, jetzt kommt nämlich ein bisschen Mathe. Wenn ich die Beschleunigungswerte habe, dann kann ich mit der einfachen Integration dieser Werte über die Zeit die Geschwindigkeit herausfinden und mit einer weiteren Integration der Geschwindigkeit über die Zeit die zurückgelegte Strecke herausfinden. Und damit funktioniert so tatsächlich Positionsbestimmung. Das ist auch der Grund dafür, warum an jeder Parkposition die exakten Koordinaten dieser Position stehen, damit die Trägheitsnavigationssysteme im Flugzeug einmal exakt auf diese Position eingestellt werden können. Denn von da aus kann das Flugzeug autark, unabhängig von allen anderen Systemen, unabhängig von allen möglichen Bodenstationen, selbstständig seine Position und Lage im Raum bestimmen. Was ja wohl absolut unfassbar großartig ist, oder? Ganz uneingeschränkt großartig ist es leider nicht, denn diese Trägheitsnavigationssysteme haben sich zwar über die Jahre immer und immer weiterentwickelt und sind mittlerweile ziemlich cool, also die funktionieren komplett ohne bewegliche Teile mit so abgefahrenen Lasern und so weiter. Ring Laser Gyros nennt man das, was da drin ist. Es kostet alles wahnsinnig viel Geld, mehr als ein Sportwagen, so ein Teil. Und der 320 zum Beispiel hat drei Stück davon, die sich über einen cleveren Algorithmus die ganze Zeit miteinander vergleichen und dann eben zur Positionsbestimmung genutzt werden. Aber diese Trägheitsnavigationssysteme haben ein Problem und das nennt sich Drift. Das heißt, die Performance dieser Navigationssysteme wird mit der Zeit schlechter. Deswegen kombiniert man die Dinger mit weiteren Systemen, zum Beispiel eben GNSS, um die Position ständig zu aktualisieren und zu korrigieren. Steht dieses System dann halt aber eben nicht zur Verfügung, und das gilt aktuell zumindest, für Jamming und Spoofing gleichermaßen, beides wird nämlich als Fehlfunktion erkannt und äußert sich sehr, sehr ähnlich im Cockpit, dann wechselt das System vollautomatisch auf die nächstmögliche Genauigkeitsstufe und aktualisiert die Position per Funknavigation. Ist die dann aber auch nicht mehr verfügbar, weil man eben stundenlang über Wasser fliegt oder sowas, erst dann fliegen wir nur noch nach Trägheitsnavigation, aber eben, und das ist die wichtige Aussage, autark von allem anderen und damit noch immer genau genug, um völlig gefahrlos den Weg zum Zielort zu finden. Also, alles zusammengefasst, GNSS-Jamming und Spoofing ist natürlich ein großes Thema, vor allem, weil es beim Spoofing einen technischen Wettlauf gibt zwischen den Leuten, die solche Signale spoofen und den Herstellern, wie Airbus beispielsweise, die versuchen, die Systeme so zu bauen, dass Spoofing ganz normal erkannt wird. Für uns im Cockpit ist es leider auf gewissen Routen absoluter Standard, dass GNSS-Spoofing oder GNSS-Jamming stattfindet und beides kommt für uns zum aktuellen Zeitpunkt einem Ausfall der satellitenbasierten Navigation gleich. Und das bedeutet für uns, wir können GNSS einfach nicht nutzen, greifen dann eben auf eine Stufe darunter, auf eine immer noch sehr genaue Navigation zurück und gerade im Reiseflug ist das kein großes Ding, sondern eigentlich tatsächlich nur eine nervige Angelegenheit, die keine Gefahr für das Flugzeug darstellt. Systeme, die wir schützen können, zum Beispiel die Uhr, die arbeitet nämlich auch mit GNSS, An der Uhr hängen dann auch wiederum andere Kommunikationssysteme und sowas. Dies schützen wir durch proaktives Umschalten in einen anderen GNSS-unabhängigen Modus. Andere Systeme wie zum Beispiel die Runway Overrun Protection oder ADS-B, damit arbeitet zum Beispiel FlightRadar, sind für die Zeit in diesen Gebieten ganz einfach nicht nutzbar. Im Reiseflug ist das wie gesagt kein großes Problem. Was man aber auch dazu sagen muss, bei sowieso schon technischen Problemen oder einem zeitkritischen Anflug auf einen Ausweichflughafen aus medizinischen oder technischen Gründen, das kann dann natürlich eine Mehrbelastung für die Cockpitbesatzung darstellen, weil ganz einfach bestimmte Systeme an Bord nicht mehr funktionieren oder natürlich auch GPS-basierte Anflugverfahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Und trotzdem, Navigation im Flugzeug ist sehr viel komplexer, sehr viel redundanter als einfach nur GPS. Und solange uns beim Fliegen noch ausreichend bodengestützte Navigationsanlagen zur Verfügung stehen, was aktuell absolut der Fall ist, stellt GNSS-Jamming oder auch GNSS-Spoofing keine Gefahr für irgendein Flugzeug dar. Auch nicht für das von Ursula von der Leyen. In diesem Sinne soll es heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Es war wieder etwas technischer heute, aber ich muss sagen, es sind die Folgen, die mir mit am meisten Spaß machen. Ist dann doch irgendwie immer das Interessanteste. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.